Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Wow. Happy Pride.
Stimmt. Happy Pride Month. Das ist die erste Woche von Schwulmonat.
Das erste Mal Lesen ist schwul im Schwulmonat.
Das ist richtig. Stimmt. Wir haben erst danach angefangen.
Ja.
Krass. Also heute nochmal schwuler als sonst. Das ist tatsächlich nicht richtig. Ich habe kein einziges schwules Buch gelesen. Doch, eins. Wir haben ein lesbisches Community-Buch. Ja.
Aber jetzt als hätten wir es gewusst.
Jetzt
war
auch
Absicht.
Nicht,
ja, ja.
Keine Wohlfühl. Oh, cute. Lektüre. Ansonsten ist. Doch, nee, in meinem Buch. Nee, ich habe sogar eine zweite lesbische Love Story dabei.
Puh, hä? Sonst Gay Card.
Revoked. Ja, was hast du dabei? Ha?
Hamster. Die sind so grundsätzlich gay.
Ich glaube, es gibt Otter und Bären, aber Hamster werden wir noch. Jo, ich habe 4 Bücher gelesen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich habe 2.
5. Ich habe 5 gelesen.
Also ich habe 2, das Community-Buch, und dann hänge ich gerade ja nur in einem sehr langen, das ich halb gelesen habe, was aber eigentlich ein ganzes ist, ja, von den Seitenzahlen her.
Kannst du ja mal ein Update geben.
Ja.
Wie es ist.
Dann fang du doch an.
Dann fange ich an. Als erstes Buch diesen Monat, in den letzten 4 Wochen.
Es ist wieder jetzt ein Monatsrückblick.
Fast.
Wir haben Anfang Juni.
Fast Ende wäre besser, aber wir arbeiten. Wir machen es. We'll make it work. Wir machen es arbeiten.
Ja, wir machen es arbeiten.
Ja. Das erste, was ich gelesen habe, ist Echt der Träume. Das ist aber das Community-Buch. Deswegen würde ich das hinten anhängen.
Yes.
Deswegen, das erste Buch, was ich besprechen wollen würde, ist Funny Story von Emily Henry.
Natürlich. Wir sind immer noch im Loch,
Friends. Schon wieder eine Romanze gelesen. Ich glaube, auch mein nächstes Buch wird eine Ellie Hazelwood Romance. Es macht einfach Spaß. Es geht schnell. Was soll ich sagen? Es ist sweet. Und ich muss, das war nicht auch der Grund, wieso ich dann gesagt habe, okay, dann lese ich es doch. Eine Freundin von uns, Natascha, hat Funny Story als Taschenbuch gelesen. Und ich hatte das in ihrer Tasche gesehen und war so, ah, wie lustig, bla bla bla. Ich habe so viel von Emily Henry jetzt gelesen. Dann haben wir uns das so länger drüber unterhalten. Ich weiß, ja, aber ich finde es irgendwie ein bisschen nervig, dass Emily Henry immer denselben Protagonisten schreibt. Dass die immer, oh, draußen wird.
Ich finde es nervig, dass da draußen gemalt wird.
Ich kümmert mich mal kurz. Draußen wird die Sense aktiviert.
So, Gärtner ist tot.
Ich muss dazu sagen, Theresa war gerade so, warte, ich will einen Witz machen.
Toll, toll, toll.
Du hast gelacht.
Ja,
nichts hören.
Weil er so dumm ist. Ich hatte richtig hohe Erwartungen jetzt.
Naja.
Ich habe das Fenster zugemacht.
Ausnahmsweise hat man nicht der Gärtner gemördert.
Gemördert.
Wenn ich bin noch nicht. Bald ist wieder Sprache in meinem Hirn vorhanden.
Unser beider Hirn ist die ganze letzte Woche.
Es ist, glaube ich, die Hitze, ganz ehrlich. Ich kann. Also,
es ist noch nicht mal so warm.
Ja, ne? Aber mein Hirn ist irgendwie, also die Eiweiße denaturieren schon, ich sag's dir. Also wirklich beim Kochen vorhin auch. Die Herdplatten, also beide Herdplatten, also. Auf der einen Herdplatte standen Nudeln, auf der anderen Herdplatte war die Pfanne mit Gemüse. Und es war so warm in der Küche. Es war so warm. Und es waren 2 Herdplatten auf halt voll, aber mit einem Ding drauf. Und ich bin gestorben. Also was ist denn los? Naja, anyhow. Emily Henry schreibt immer dieselben Protagonisten.
Ja.
die sind immer so ernst und so grumpy. Und die
Männer.
Protagonistin ist in den meisten Fällen, bis auf einen, halt immer so, also in den Büchern, die ich bisher gelesen habe, so Little Miss Sunshine und hat immer gute Laune. Und dann ist eher so die Nuss, die sie knackt, weil harte Schale, weicher Kern oder so.
Da fühlt sich der Captain angesprochen, deswegen kommt er gleich vorbei.
Und dann meinte Natascha zu mir, nee, in Funny Story habe ich überhaupt nicht das Gefühl, der Protagonist macht nämlich zum Beispiel das und das und das. Und ich war so,
oh mein Gott,
das klingt ja tatsächlich mal nach Abwechslung. Und dann habe ich es gelesen und es stimmt tatsächlich, es ist wahr. Also die Prämisse von Funny Story ist, dass die Protagonistin erfährt, dass ihr Boyfriend mit seiner Kindergartenbesten Freundin, also die sind schon seit Ewigkeiten befreundet und war immer so, nee, zwischen uns läuft nichts, wir sind wie Geschwister. Und dann
Bumsens.
Ja, aber bei seinem Junggesellenabschied. Ups. Also sie knutschen, glaube ich, nur.
Funny Story!
Exakt, sie knutschen, glaube ich, nur, aber es ist halt so, er ist so, oh, an dem Tag habe ich erst gemerkt, dass ich Gefühle für sie habe, bla bla bla. Sie war auch in der Beziehung, macht mit dem Typen Schluss. Und weil der Ex-Boyfriend sagt, du musst aus unserem Haus raus, weil es ist eigentlich mein Haus.
Mhm.
ist die Protagonistin halt so, ich habe kein Zuhause, ich weiß keinen Namen mehr, deswegen muss ich mit denen. Ich habe kein Zuhause mehr, wo soll ich hin?
Das alte Problem. Kater, du fällst von meinem Schoß jetzt dann runter.
Und dann merkt sie so, haha, warte mal kurz. Die Neue zieht ja mit ihm zusammen und dadurch ist ja ein Zimmer in der Wohnung von der Neuen und ihrem Ex frei. Auf jeden Fall zieht sie mit dem Typen zusammen, der von der neuen Freundin verlassen wurde. Also die zwei Verlassenen, also deren beiden Ex-Partner sind jetzt zusammen und sie sind beide die Verlassenen und sie ziehen dann zusammen. Makes sense dann so bumsen's. Far. Noch nicht, also so natürlich irgendwann dann am Ende, aber das ist genau. ja, und dann ruft halt irgendwann der Ex-Boyfriend an und ist so, hallo, hast du meine Hochzeitseinladung bekommen? Weil die beiden natürlich sofort heiraten. Neue, also Ex und die beiden Exe sind heartbroken. Und dann sagt sie, ja, aber ich bräuchte ein +1. Und er ist so, mit wem bist du zusammen? Und sie panikt und sagt halt den Namen ihres Mitbewohners. Und dann müssen sie natürlich so tun, als wären sie zusammen.
Oh, Mann.
Ärgerlich.
I hate when that happens.
Ärgerlich. Und er versucht ihr dann die Stadt schmackhaft zu machen, weil sie halt eigentlich nur dahin gezogen ist, weil ihr Ex da gewohnt hat, bla bla bla. Und das ist alles ganz arg sweet. Aber der Protagonist, also der auch verlassen wurde, ist so nett. Mhm. Er ist so nett. Er hört ganz laut, was schaut er? Er schaut irgendwie Breakfast at Tiffany's oder irgendwie Dirty Dancing, also so Schnulzen und hört dabei irgendwie so Adele und alles. Also so ein Schnulz die ganze Zeit und weint und isst so Eis in seinem Zimmer, weil er so heartbroken ist. Und sie ist so, okay, so geht's dir gut? Und er ist so, offensichtlich nicht. Und hört auch immer im Auto so Liebeslieder und Liebesschnulz.
Should I give up?
Ja, genau, so Sachen.
I just be chasing pavements, even though I know. Ein Kater hat aufs Maul gelegt.
Der Captain hat auch aufgegeben.
Möchtest du was dazu sagen, Kater?
Ja, er möchte seine Haare über das ganze Mikro.
Er war so, Adele, da bin ich raus.
Jetzt frisst er meinen Finger.
Gefühle, no thank you.
Ja, und das finde ich sehr sweet und eine sehr gute Abwechslung, weil er wirklich einfach ein sehr netter, lieber Dude ist. Und die Protagonistin ist dann aber, also sie ist dann nicht die grumpy, alles ist scheiße, sondern sie ist halt einfach so relativ normal, würde ich sagen.
Sie also ist einfach normal.
Ja, sie ist menschlich.
Er hat Gefühle, sie ist normal.
Ja, sie ist menschlich und das finde ich ganz nett. Sie ist, wie heißt es? Bücherei? Sie arbeitet in der Bücherei.
Bibliothekarin.
Ja, danke. Ich kann mich nicht so der Captain mit seinen nicht existenten Zehen knabbert die ganze Zeit an meiner Handfläche rum. Maus, meine Hand lag da zuerst. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass sich das jetzt hart trifft. Naja. Entschuldigung. Sie ist Bibliothekarin, aber vor allem für die Kinderabteilung, also die Kinderbuchabteilung und macht dann so Vorlesestunden, wo sie dann die Stimmen in dem Buch, also sie macht dann so, kennen den Mäusepapa, der Mäusepapa redet da so und die kleinen Mäusebabys reden so. Also im Buch, ich habe es natürlich nicht gehört, aber so stelle ich es mir vor, dass sie dann halt so die Stimmen nachmacht und das ist alles ganz arg nett einfach, ja. Und natürlich endet das Buch, dass beide tot sind. Völlig unerwartet. Es ist nett, es ist sweet. Ich würde sagen, es ist vielleicht mein zweit- oder drittliebstes Emily Henry-Buch gewesen tatsächlich.
Was ist dein liebstes?
Book Lovers, fand ich am besten. Ja, es ist sweet. Ich bin gerade am Überlegen.
Ob du langsam alles von ihr gelesen hast?
Nee. Langsam werfen sich alle Bücher in mir zusammen. Ich glaube, Emily Henry schreibt sowieso selten Smudge-Stellen.
Mhm.
Aber ich glaube, in dem Buch war jetzt gar nicht, oder doch, nee, einmal haben sie auf dem Sofa. Ich nehme alles zurück, ich weiß nicht, es ist 4 Wochen her, dass ich es gelesen habe.
Es ist Romance, es ist nicht Smut.
Ja, also ja. Es ist mehr sweet.
Ja, okay.
Ja. Bah, es ist 4 Wochen her, dass ich es gelesen habe. Das ist das Schwierige an denen, es ist so wie so leere Kalorien, so man ist so... Weg ist es und nichts bleibt hängen.
Ja.
Nichts bleibt hängen.
Das war Hamburger.
Ja.
Ja. Ich habe nur fertig gelesen. Da habe ich zwar letzte Folge schon drüber geredet, aber ich habe es jetzt erst fertig. Den zweiten Teil von The Blackbird Academy von Stella Tuck, die, not to brag, die letzte Folge gehört hat. I'm having a panic attack. So.
LG an der Stelle.
Vor allem habe ich dann nämlich nachgeschaut und ich rede ja wirklich die ganze Folge nur über sie.
Ja.
Ich rede einmal kurz über Ellie Hazelwood.
Ja, ich bin so Emily Henry, Ellie Hazelwood, Stella Tag.
Stella Tag.
Übrigens die neue Reihe von Stella Tag und die andere Reihe von Stella Tag und die Reihe von Stella Tag.
Und der dritte Band von der Blackbird Academy ist als E-Book gestern rausgekommen.
Oh, jetzt schon?
Mhm.
Aufregend.
Und kommt später im Monat als Hardcover und sie wird mein Schicker.
Cover kommt nicht, meintest du nicht, der dritte kommt erst im Herbst raus?
Nein, das ist der dritte von Ever and After.
Entschuldige bitte.
Der kommt erst im Herbst.
Entschuldige bitte.
Ja. Und jetzt kriege ich dieses Buch zugeschickt und ich habe es natürlich schon lange als E-Book gekauft, das wollte ich aber nicht sagen. Also Stella, falls du wieder zuhörst, ich freue mich trotzdem.
Aber es ist ja auch einfach schön, also es gibt so eine YouTuberin, lustige, Entschuldigung, ich muss kurz ausholen, die hat früher so Bibel-Content gemacht
und
jetzt macht sie so Lese-Content. Ich finde es ganz wild. Auf jeden Fall kauft die sich, glaube ich, alle Bücher als Taschenbuch und als E-Book und switcht dann so zwischendrin.
Bin
so,
ist ja also, schlau, wenn man reich ist.
Ja, eben. Und also die hat auch Kohle, logischerweise so, aber ja.
Ich schon am Anfang, wenn ich ein E-Book lese und das ist richtig, richtig gut, dann kaufe ich es mir einfach als Buch, um es im Bücher
zu haben. Ja, aber wenn man es gut findet und es fertig hat und sich denkt, ah, vielleicht möchte ich das nochmal lesen oder ich will es im Regal stehen haben, weil es schön aussieht oder so, aber doch nicht von Anfang an, wenn ich noch nicht mal weiß, ob mir das Buch gefällt.
Das ist ein bisschen irre. Vor allem, weil wir ja alles am E-Book lesen und das aus der Bücherei ausleihen, da wusste ja nicht mehr was.
Also bei uns würde sich das ja, wäre es ja nur ein Buch, das wir gekauft hätten.
Ja. Weil dann da die Bücherei, ich weiß nicht, ob die mit Stella Tucker Kooperation haben oder nicht, weil sie haben den ersten Teil, sie haben den zweiten nicht. Und dann war ich so, jetzt muss ich den zweiten kaufen. Habe ich zu dir im Urlaub gesagt.
Ja.
Also jetzt muss ich ein E-Book kaufen, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe den zweiten Teil gelesen von Blackbird Academy. Es hat so ein bisschen...
Aber wieso sollte dann die Bücherei eine Kooperation mit der haben?
Weil sie alle anteasern mit dem ersten Teil.
Ach so, damit nee, alle, das ist doch Schwachsinn.
War Joke, Lina.
Okay. Nee, aber dann habe ich nicht verstanden gerade. Ich weiß,
war wieso. Joke.
Hä? Ja, gut.
Es ist ein Schneeballsystem. Stella Tucker ist ein Schneeballsystem.
Wir sind Teil davon, sie folgt uns jetzt. Oh Gott, bald slidet sie uns in die DMs. Na, wollt ihr auch den ersten Teil meiner neuen Reihe in eurem Podcast bewerben?
Ja. Ja. Wir wollen. Und im zweiten Teil, ich habe letztes Mal darüber gelesen, dass die Danksagung zum Beispiel so mega ausufernd ist im ersten Teil.
Ja.
Und das ist wohl ein Ding, das sie macht, dass sie schreibt über das Buch, wie das entstanden ist und so. Die Danksagung vom zweiten Teil ist, ey Leute, es tut mir so leid, das Ding muss seit gestern im Druck sein. Wir sehen uns beim nächsten.
Danke an Ciao. Wer auch immer.
Nee, mal danke. Also geil. So, ich habe kurz Zeit, das muss seit gestern im Druck sein. Ich geil. Mach's beim nächsten Wett. Ciao.
Geil.
Und da geht natürlich jetzt die Geschichte weiter. Leaf ist jetzt wieder alleine in ihrem...
Ganz kurz, es geht um den Dämon.
Ja, es geht um... Es geht um Leaf und Lore. Und Leaf ist am Anfang einfach eine Kellnerin aus New York, die dann besetzt wird von einem Lord-Dämon und aber nicht stirbt, wie normale Menschen das machen, sondern sie ist unglaublich stark und bleibt dann da. Und
I'm a survivor,
ja.
I'm not gonna give.
Lore ist jetzt im zweiten Teil alleine unterwegs, selber unterwegs und Leaf ist wieder alleine in ihrem Körper, merkt aber irgendwas, sie wird langsam aber sicher zum Dämon. Und sie kann nichts dagegen machen und sie hasst es unglaublich, dass das passiert. Und dann gibt es Exorzisten-Spiele, wo quasi dann der Intendant von dem ganzen Bums sagt, okay, entweder du gewinnst diese Spiele oder du stirbst.
Cool.
Weil wir brauchen entweder einen Grund, um zu sagen, wir lassen dich am Leben, obwohl du ein Dämon bist, oder du stirbst.
So jetzt war das auch bei den Bundesjugendspielen bei mir.
Genau.
Entweder du gewinnst oder du stirbst.
Das war auf jeden Fall das Mindset. Und sie hat jetzt ein halbes Jahr Zeit noch zum Lernen, wo es normale leider 4 Jahre lernen, um dann irgendwie in diese Spiele antreten zu können.
Zum Beispiel diese Dämonenschule gibt, ne?
Genau.
Ja, genau.
Diverse auf der ganzen Welt.
Aber.
Genau. Und dann lernt sie zum Beispiel so die Chef-Vampirin kennen, die, großes LOL, Marie Antoinette ist.
Hilarious.
Wirklich hilarious.
Das finde ich gut.
Ganz, ganz toll. Und es eskaliert alles massiv. So viel kann ich sagen. Und es ist wirklich, ich weiß, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was gelesen habe, wo jemand so detailliert sich eine Welt ausdenkt mit eben diesen ganzen Untergattungen, die es gibt.
Ja.
Und dann hat ja diese 7 Geschwister und Una, die Schwester, dreht komplett am Rad und möchte einfach, ey, Lost Dad, also vielleicht ein Spoiler jetzt, egal. Lost Dad ist einfach fucking Lucifer. Und den möchten sie wiederholen. Das ist jetzt eine gute Idee. Und sogar Lore ist so, Bro.
Weiß ich nicht.
Vielleicht nicht. Es ist alles, man kann es wirklich schwer erklären, weil es passiert unglaublich viel. Und jetzt möchte ich einfach wissen, wie es ausgeht. Und was sie jetzt schon langsam anbahnt und wo sie ja gesehen hat in einem Reel, das Stella gepostet hat, ist, dass es kein normales Love-Triangle gibt, die nie Triangles sind, weil es ist immer nur, 2 interessieren sie für eine meistens.
Ja.
Oder eine interessiert sich für 2.
Ich wollte gerade sagen, beide interessieren sich für eine und eine interessiert sich für beide.
Ja,
aber
es ist nie.
Selten.
Edward und Jacob haben nie.
Ich würde sagen, Challengers,
es ist
Backs to Differ.
Ja, okay, das ist ein Triangle. Das ist ein echtes Triangle. Aber sie hat einfach 3 Love Interests.
Du?
Und I fear, einer von denen wird sterben im dritten Teil.
Vermutlich.
Ich bin jetzt schon ready, mein Herz rausgerissen zum Gedanken.
So viel. Einer wird sterben, einer wird böse.
Mit einem naja, einer ist a Lord-Dämon.
Ja, aber die sind ja, meintest du ja beim letzten Mal, nicht böse per se.
Ja, eigentlich schon.
Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall vor 2 Wochen oder so, als ich bei den Bayerischen Meisterschaften im Poetry Slam war.
Wo du im Finale warst.
hat eine, die Awareness gemacht hat, kam auf mich zu und war so, kannst du Theresa ausrichten, dass ich richtig sauer bin? Und ich war so, hä, wieso das? Ich habe wegen ihr jetzt Blackbird Academy angefangen und wirklich, es ist so, ich gehe nicht ins Bett, weil ich sage, ich will noch weiterlesen. Ich habe 2 Kinder, Lena. Ich habe 2 Kinder. Ich brauche meinen Schlaf.
Ja, LG an dich, Lea.
Na, das fand ich arg lustig.
Aber das ist das, was ich auch gesagt habe, also bei Evan After habe ich das ja auch ganz stark gehabt. Stella Tag lässt mich lesen, als wäre ich 16.
Ja.
Und ich vergiss, wie spät es ist, ob ich Hunger habe, ob ich aufs Klo muss. Einfach weil es so massiv schnell und spannend ist. Ja. Ganz, ganz toll. Ich hoffe natürlich, dass sie unendlich viele Bücher schreibt. Andererseits habe ich gesehen, sie bringt dieses Jahr 3 raus. Mach Pause.
Darfst du auch mal ein Jahr Urlaub gönnen.
It's fine.
Ja.
Ja. Du bist dran.
Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Reservoir. Mein Gott, das war fürchterlich ausgesprochen. Bitte. Jesus.
Lena hat Englisch studiert.
Reservoir Bitches von
Reservoir.
Wa?
Oder wa?
Reservoir.
Es ist ein V.
Die Reservat-Hündinnen.
Bitches.
Bitches.
Reservoir.
Von
Wa. Reservoir.
Reservoir.
Oder?
Nee.
Was ist
Reservoir. Nee, ist nicht Reservoir.
Reservoir.
Es ist nicht Reservoir. Wurscht. Man merkt, wir haben Englisch studiert, fürchterlich.
Ja, ist es W oder ist es W?
Von Dalia de la Cerda. Die kommt aus Mexiko. Das Buch war für den International Booker Prize longlisted. Und es geht um Gewalt in Mexiko, es geht um Femizide, es geht aber, also vor allem um patriarchale Gewalt. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ein bisschen ist wie Die Wut, die bleibt, vom Punch her.
Mhm.
Weil ganz viele gesagt haben, oh, das Buch hat mich so wütend gemacht und es war so wichtig und es hat mir die Augen geöffnet. Es sind an sich 13 Kurzgeschichten, würde ich sagen, aus 13 verschiedenen Perspektiven von 13 mexikanischen Frauen, die erzählen, was halt so in ihrem Leben abgeht und wie viel Gewalt da so vorherrscht. Viele von den Storys sind auch miteinander verbunden. Mhm. Also man liest, keine Ahnung, Story 3 und dann ist man so, ah, das ist das, was in Story 7 dann, okay, so nach dem Motto. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es tatsächlich in allen Geschichten so ist. Aber wenn ich in allen, dann in den meisten, geht es tatsächlich auch um Frauen, die umbringen.
Mhm.
Also so im ersten Kapitel unternimmt eine Frau eine Abtreibung, nicht, dass ich das als Mord bezeichnen würde. Aber in anderen zum Beispiel, es gibt eine, die ist Tochter von so einem Mafia-Boss und ihre beste Freundin wurde von deren Freund umgebracht und sie war mit ihrem Telefon, weil deren Freundin sie komplett panisch angerufen hat und gesagt hat, der ist total wütend, er tritt jetzt gleich die Badezimmertür ein, was soll ich tun? Und sie war am Telefon mit ihr und hat gehört, wie er sie umbringt. Mhm. Und danach wurde es als Selbstmord bezeichnet, weil er halt das Protégé von so einem anderen Mafia-Boss ist. Mhm. Und dann hat sie zu ihrem Papa gesagt, der Mafia-Boss und sehr einflussreich ist und war so,
wir kümmern uns um den.
Kollege, bring den um. Er hat meine beste Freundin umgebracht und ihr Vater ist so, kann ich nicht, weil er der Schützling von einem anderen Mafia-Boss ist und dann ist halt Krieg in den Straßen. Mhm. Ich kann nicht.
Und sie ist so, fine,
sie ist
I'll do it myself.
Exakt, sie ist richtig sauer, kriegt so eine weibliche Bodyguard an ihre Seite, findet raus.
Oh mein Gott, wie in der Bodyguard-Reihe von Stella Tuck?
Nein, nein. Findet raus, dass ihr Bodyguard, was ist denn, es gibt keine weibliche Form von Bodyguard, ne? Aber
die Bodyguard.
Die Bodyguard, ihre Bodyguard, so Spezialsoldatin, ausgebildete Spezialsoldatin ist. Also die hat so einen ultra krassen Kurs durchlaufen und also auch in so einem Mafia-Umfeld, aber sie ist auf jeden Fall krass, krass unterwegs. Und dann ist sie so, rein hypothetisch. Was müsste ich tun, damit du den umlegst? Und sie ist so, nix. Hast du den Typen? Das ist jetzt sehr flapsig formuliert. Schluck erstmal.
Siehst du? Nix.
Hast den Dude. Wer Frauen umbringt, verdient zu sterben. Ja, und dann
Girlboss.
Bringt halt die Bodyguard den Dude um, stellt sich aber schlau an und ritzt die Initialien einer anderen Mafia-Truppe.
Wie viele gibt's denn, oder?
Es ist Mexiko.
Okay.
Wie viele Kartelle gibt's?
Drei?
Viele. Viele. Genau, so. Also, natürlich ist es, also ich glaube, das Kapitel steht sinnbildlich ganz gut für den Inhalt des Romans. Natürlich geht es vor allem halt um den Femizid im Zentrum, aber eben auch darum, dass die Umstände auch die Opfer von patriarchaler Gewalt zu TäterInnen machen, weil es anders nicht geht.
Ja.
Der Kontext, in dem dieses Buch geschrieben ist, ich habe mir dann auch ein Interview mit der Autorin durchgelesen, die meinte, dass halt so in Mexiko alle Täter und Opfer gleichzeitig sind.
Mhm.
Und dass in Mexiko, ich glaube, lass mich lügen, alle 3 Stunden eine Frau umgebracht wird. Alle 3 Stunden. Das ist irre.
Shit.
Das ist irre. Deswegen hat sie auch dieses Buch geschrieben, um halt darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde, also nicht alle Kapitel haben mich abgeholt. Nicht alle, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich die Übersetzung stellenweise ein bisschen mühe fand. Also es ist halt sehr so Slang geschrieben. Also viele Perspektiven sind halt aus der Mafia-Szene oder von sehr armen Menschen, die in so kleinen Hütten in so,
ich weiß nicht. Und du hast es auf Deutsch gelesen?
Auf Englisch.
Auf Englisch. Aber also, das ist A-Übersetzung?
Ja, natürlich.
Okay,
ja.
Ist auf
Original
Spanisch.
Original ist Spanisch. Und irgendwie die Übersetzung war manchmal, ich fand es manchmal so ein bisschen cringe, weil sie halt versucht haben, und ich verstehe wieso, sie haben also versucht, so spanische Floskeln zu übernehmen oder halt so möglichst genau zu übersetzen, aber das hat es dann irgendwie so.
Ja, die Metaphern und Sprichwörter, wie das funktioniert.
Nee, vor allem so Satzteile wie so, irgendwie, keine Ahnung, verstehst du Bruder oder so. It's not the same. It's not the same. Weißt du, also es ist nicht, es hat sich nicht so natürlich angefühlt, wie es, glaube ich, im Original der Fall ist. Aber mein Gott, it is what it is. Es war trotzdem gut, aber ich glaube, es hat mich stellenweise so ein bisschen rausgebracht, einfach. Das letzte Kapitel, however, ist auch das längste und das ist richtig, richtig gut. Also ich würde sagen, das Buch zu lesen lohnt sich allein für das letzte Kapitel. Man kann auch einfach nur das letzte Kapitel lesen und ist, glaube ich, trotzdem happy. Da geht es, also es macht, das letzte Kapitel bezieht sich auf ganz viele vorherige Kapitel von den Figuren her. Das vorletzte war auch sehr gut, oder das vorvorletzte. Da, kleiner Spoiler, wird dann eine, die Opfer von Femizid wird, zur Vampirin. Extrem geil, also auch so ein bisschen so surreal, fantastisch. Genau, und im letzten Kapitel gibt es eben die beste Freundin von dieser Umgebrachten, die verzweifelt ist, weil ihre Freundin als nicht gefunden wurde, weil sie halt von so Typen in einem Bus entführt wurde und dann halt in so einer Wüste einfach bye bye, so. Und sie bezeichnet sich dann selbst als Knochensammlerin, was anscheinend auch irgendwie ein Bezug auf eine argentinische Autorin ist oder so. Und sprichwörtlich sammelt sie die Knochen aller ermordeten Frauen von Mexiko zusammen und setzt sie so wieder zu einem Körper zusammen und sagt eben so, dass sie die finale Ruhe finden, weil die halt überall in der Welt verstreut sind oder halt überall in Mexiko verstreut sind. Und listet wahnsinnig viele Gewalttaten auf, listet auch sehr explizit Namen, konkrete Fälle. Und das ist, finde ich, was ich ja auch geil finde, so eine Art politisches Manifest in Fiktion. Ich fand es ganz, ganz toll, sehr, sehr stark. Also sehr, und da habe ich so das, da habe ich dann gecheckt, wieso Leute wütend aus dem Buch rausgegangen sind, wieso sie so dieses Fuck, wann wir müssen was machen, wo das herkam.
Die Range, die du liest, oder?
ja, aber das war vor allem das letzte Kapitel. Genau, deswegen, also es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber ich fand es jetzt auch nicht doof, dass ich es gelesen habe.
Ja, ich glaube, wir müssen aber auch immer bedenken, dass diese Bücher meistens für Leute sind, die nicht
voll
so viel über Femizide wissen.
Nee, ich glaube, das ist gar nicht so doll ein Wissensstand-Ding. Ich glaube, es ist mehr ein Stil-Ding bei mir. Also ich glaube, der Stil hat mich einfach nicht so abgeholt. Ja, und irgendwie man kam, also es ist sehr, sehr kurz, es sind nur 100 Seiten. Und man kommt in manche der Perspektiven auch einfach nicht so gut rein, weil es einfach sehr kurz ist. Und ich verstehe, dass es so dieses Blitzlicht-Fragment-Ding, dass es auch Sinn macht. Aber ja.
Auf unserem Balkon landet jetzt schon zum dritten Mal eine Taube mit einem Zweig.
Und nee, aber sie fliegt weiter weg. Mit dem Zweig.
Ja, aber zum dritten Mal jetzt schon. Die kommt immer wieder.
Ja, vielleicht
Bro, probier es gar nicht erst, unser Nest zu bauen. Schau, sie ist schon wieder da jetzt.
Es haben bei uns Tauben versucht, in unserem Hochbeet auf dem Boden, also auf dem niedrigen Level, ein Nest zu bauen. Und die Balkontür war offen und der Kater saß vor der Balkontür und die Taube hat es nicht gejuckt.
Juckt die nicht.
Wo ich mir denke, also der Kater, der muss sich wirklich in seiner Männlichkeit so dermaßen angegriffen gefühlt haben.
Muss man nichts machen, steckst nicht drin.
Naja.
Apropos Tiere.
Ich wollte gerade sagen, was hast du nachgelesen?
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ich nur das Community-Buch gelesen habe und den zweiten Teil von Blackbird Academy, über den ich ja eigentlich aber schon letzte Folge geredet habe, weil ich doll hänge in Die Effingers von Gabriele Tergit. Das ist ein, ich glaube, 950 Seiten Schinken, der schon ewig bei mir im Schrank ist, den ich immer schon mal lesen wollte, der betitelt wird als die jüdischen Buddenbrooks. Also es ist eine Familiengeschichte über 5 Generationen, glaube ich. Und geht eben um eine jüdische Familie, die dann letztendlich kaputt gemacht wird vom Nationalsozialismus. Und ich bin auf Seite, ich glaube, 450 oder so. Es liest sich wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig schwer, weil es natürlich ein altes Buch ist, weil die Erzählweise ganz anders ist. Es geht so weit, und weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, dass ich keine Musik mit Text hören kann, während ich das Buch lese. Also ich muss so Instrumentalmusik auf die Kopfhörer haben, sonst kann ich mir nicht genug konzentrieren. Ich muss ständig nachschauen, wer ist und wer mit wem verheiratet ist. Es ist aber, es ist mega interessant, es macht mega Spaß, aber es ist immer sehr, ein sehr hochintellektueller Spaß, von dem ich ja immer nur, ich kann das nicht unendlich lang lesen, weil ich werde einfach müde.
Und auch allein die Arme vom Halten dieses 500-Kilo-Romans.
So, ich habe es jetzt auch schon als E-Book mal vorgemerkt, zumindest. Vielleicht kriege ich das ja dann irgendwann, dass ich es vielleicht einmal unterwegs fertig lesen kann. Weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht, wenn mein Rucksack eh schon immer so schwer ist, weil ich so viel Technik und so Shit dabei habe, dann auch nur diese 1000 Seiten fast damit zu schleppen. Und da hänge ich jetzt eben da drin. Das habe ich den Monat gemacht. Deswegen. Und das Stella-Tag-Buch hat auch 600 irgendwas Seiten und Archiv der Träume hat ja auch irgendwie 500 irgendwas oder fast 400 oder so. Das ist auf jeden Fall nicht mega dünn.
Aber ich finde, es liest sich sehr
fix. Voll, es liest sich fix, aber es ist nicht mega dünn.
Wir sind bei der Danksagung. Rede weiter, ich sag's dir gleich.
328. Okay. Egal. genau. Und deshalb habe ich dann gestern Abend gedacht, oh Gott, das sind nur diese zwei Bücher, das ist ja mega blöd. Und dann ist mir was eingefallen. Nämlich, dass du
ja.
und dementsprechend auch ich auf dem E-Book, auf E-Reader haben, das Tagebuch von Edward dem Hamster, 1990 bis 1990.
In Folge 2 oder 3 von diesem Podcast habe ich das, glaube ich, besprochen. Ja,
du hast es schon gelesen.
Ja.
Ich will trotzdem mal mit kurz...
Bitte, ich habe auch ehrlich gesagt schon viel wieder vergessen.
Es ist ein sehr kurzes Buch, es hat 61 Seiten.
Es liest sie auch, dadurch, dass es so Tagebucheinträge sind,
die manchmal
ist die Hälfte Formatierung.
Also, es sind nicht nur kurz die Tagebucheinträge, sondern es sind ja auch noch Bilder dabei. Also,
ja,
es ist aber kein Kinderbuch, würde ich sagen.
Nein.
Also, es geht um Edward dem Hamster und im Prolog hat ein Herr Professor Nager, der irgendwie Professor der Hamsterologie ist, dieses Tagebuch in einem leeren Käfig gefunden. Und Edward der Hamster ist mega depressiv, dem geht's gar nicht gut. Und das ist sein Tagebuch. Und ich habe zwei Sachen markiert, nämlich einmal hat er geschrieben, Montag, 5. Mai, existieren. Warum?
Lieb's.
Wo ich mich sehr abgeholt gefühlt habe. Und dann noch Donnerstag, 8. Mai, heute kam der Tierarzt, er hat mich angefasst, offenbar bin ich eine Frau.
Das habe ich im letzten Podcast exakt die Stelle im letzten Podcast.
Und der Tag danach ist irgendwie, bin doch keine Frau, hab nachgesehen.
Ja, ich lieb's.
Und es ist wirklich das einzige Manko, das dieses Buch für mich hat, ist, dass ich finde, man hätte wirklich einen kompletten Roman draus machen können.
Ist,
Ich finde, man hätte sie da noch ein bisschen Zeit lassen sollen. Weil das wäre, wenn man da noch ein bisschen mehr Story einbaut, weil er kriegt zwischendurch einen Mitbewohner, er kriegt zwischendurch die Liebe seines Lebens mit in seinen Käfig. Wenn man sich dafür ein bisschen mehr Zeit lassen hätte, auf so, nicht 200 Seiten, aber vielleicht so 120 Seiten, das hätte richtig, richtig fett und cool und geil werden können.
An dieser Stelle kann ich auch nur nochmal empfehlen, Fred, ein wildes Hamsterleben. Deutlich mehr Kinderbuch, also weniger depressive Hamster, aber auch so ein richtig sarkastischer Hamster. Und ich liebe es. Ich liebe so trockenen Humor in so einem kleinen, knuffeligen Tier. Ganz toll. Ganz toll. Das muss ich auch irgendwann nochmal lesen. Das ist so lustig gewesen, dieses Buch. Wirklich, als Kind, ich habe mich beömmelt vor Lachen. Toll.
Ja, also das habe ich
gestern... Aber ich stimme dir zu. Man hätte da...
Ja, das habe ich gestern gelesen. Ich habe es ganz toll gefunden. Mein E-Reader kackt gerade irgendwie ab. Aber gut. Das habe ich hervorragend gefunden. Und so habe ich zumindest nur ein Buch mehr gelesen. Ich habe tatsächlich auch, muss ich kurz auch noch mal ein bisschen ausholen, ich will ja immer so viele Bücher lesen, wie ich alt bin. Mein Geburtstag ist am 20. Juni. Das heißt, ich will 28 Bücher lesen mit 28. Und letztes Jahr war das ja mega knapp. Letztes Jahr habe ich ja wirklich so ganz viele kurze Bücher im Juni hintereinander weggeschallert, einfach damit sie das irgendwie
ausgeht. Der Carlsen Verlag, also wo dein Buch erschienen ist, hatte ja auch nochmal irgendwie so 7 kurze Bücher geschickt mit den
Kinderbücher, logischerweise.
Du weißt, wieso.
Und ich habe es geschafft und habe dann sogar eins habe ich vergessen, also waren es dann 28 letztes Jahr. Ich bin jetzt, ich glaube, bei 53 oder so. Und jetzt habe ich das gegenteilige Problem, nämlich, dass die Journal-Seite, die ich vorbereitet habe für diese Bücher, mir vielleicht ausgeht. Und das möchte ich nicht. Und auch deswegen habe ich die Effingers gelesen. Weil ich weiß, ich muss jetzt dicke Bücher lesen.
Ich muss Platz sparen.
Weil sonst geht sie das nicht mehr aus. Ich glaube, ich habe nur Platz für 2 oder 3.
Ja, es sind ja jetzt auch nur noch.
Ja, genau. Aber ihr habt wirklich, ihr habt die letzten Monate
2,5 Wochen
5 oder 6 Bücher gelesen.
Ja.
Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen runterschrauben. Ja.
Piano.
Ja.
Ich habe noch gelesen, Wolfgang Herrndorf, Bilder deiner großen Liebe. Mal wieder ein haptisches Buch, das ich mir ausgeliehen habe. Ich habe es nicht in diesem Zustand hinterlassen. Man merkt einfach,
es war schon so.
Anna, von der ich es ausgeliehen habe, ist sehr großer Herrndorf-Fan und ich glaube, es ist ihr Lieblingsbuch. Also sie hat auf jeden Fall
sehr viele Notizen. Schon so dringend wieder.
Ja, es sind viele Notizen drin, es sind Sachen unterstrichen. Ich finde es ganz toll. Vor allem, wir haben das ja im Theater gespielt und Anna hat die Hauptrolle gespielt, oder? Eine der Hauptrollen ist halt eigentlich alle, aber sie war Isa, obwohl eigentlich alle Isa waren, aber sie war Isa. Und es sind ja auch so Inflektionen, also wie man so die Wörter betont und so Sachen, Markierungen drin, wie du siehst. Ich finde es ganz spannend.
Das fühlt sie viel zu privat irgendwie.
Schon ein bisschen, aber ich war so, also einerseits habe ich ihn natürlich auch ignoriert, aber andererseits fand ich es
auch
sehr spannend, weil ganz viele Sätze, die sie markiert hatte, war ich auch so, ja, Mann.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Herrndorf und ich in diesem Leben noch komplett beste Freunde werden. Ich habe ja.
Du bist ja wirklich fail beschäftigt jetzt mit dem.
Ja, weil ich auch wollte. Ich habe ja sein Tagebuch.
Memoirs?
Ja, nicht. Es ist ja wirklich eigentlich sein Tagebuch, sein Blog. Sein Blog, der dann als Buch gedruckt wurde, gelesen. Über seine letzten Jahre, bevor er dann an seinem Krebs gestorben ist, an seinem Hirntumor. Und in diesem Tagebuch, Blog, wie auch immer, ging es auch ganz viel um Bilder deiner großen Liebe, weil das so das Letzte war, das er geschrieben hat und eigentlich nicht als Fragment veröffentlichen wollte. Also er wollte eigentlich, dass es fertig geschrieben wird, aber niemand aus seinem Umfeld hat ihm den Gefallen getan. Also wir können das nicht vollenden. Es geht nicht so.
Ach, ist das Fragment?
Es ist ein unvollendeter Roman.
Ach, crazy.
Und alle waren so, wir können das nicht für dich fertig schreiben. Es geht nicht. Und dann war er irgendwann so, ja, okay, dann veröffentlicht es halt so.
Ach, krass. Ja. Er hat quasi andere Friends gebeten.
Er hatte Leute gebeten, bitte, bitte schreibt das für mich fertig. Hier sind alle Notizen. Also er hatte so mehrere Seiten Word-Dokument, wo halt so Schnipsel drin waren oder so Skizzen von möglichen Verläufen. Ja. Und so, das steht auch alles im Nachwort nochmal viel ausführlicher drin, was da alles passiert ist und so. Übrigens, Fun Fact auch, das Gemälde auf dem Cover ist von ihm. Hat er gemalt.
Lol.
Ja, er hat auch Kunst studiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also extrem spannende Person, extrem spannender Prozess, auch wie dieses Buch entstanden ist. Ich habe mich auch mit ganz vielen Leuten unterhalten. Ich fand das Theaterstück so wahnsinnig gut. Mhm. Vor allem wegen des Textes.
Und wegen Anna.
Und wegen, ja, die Leute, die mitgespielt haben, sind auch einfach alle wahnsinnig gut. Anna, Paul, Jonas. Genau, und ganz viele Leute, mit denen ich danach geredet habe, fanden die Inszenierung so, ja, waren sie irgendwie so, ja, verstehen sie jetzt nicht so ganz, weil irgendwie, also es hat alles in so einem Tennisnetz gespielt und sie waren so, ja, aber es wirkt ja so, als wären sie dann die ganze Zeit noch in der Psychiatrie gewesen und gar nicht ausgebrochen, bla bla bla. Und Isa war für viele so eine Heldin, als sie Jugendliche waren. Also das,
was Isa ich, ist so ein Chick, schon so unglaublich cool.
Ja, ich glaube, das, was halt so viele Kerle mit Chick hatten, dass das halt immer so, weißt du, so rotzfreche Jungs, dass das halt so Isa für viele Mädchen war, weil man halt endlich mal so eine starke Protagonistin hatte.
Ja.
Ich kann mich ehrlich gesagt, ich wollte es dann nochmal lesen, nicht an Isa in Chick erinnern. Ich kann mir generell an sehr wenig in Chick erinnern, weil ich es einfach nicht gut fand.
Isa ist so die coolste.
Einfach schnell gelesen habe, damit ich es durch habe.
Die taucht auf dieser Müllhalde einfach auf und ist so, ich fahre jetzt mit euch mit. Und sie sagen so, nein. Und sie ist so, juckt mich nicht.
Ja.
Ich fahre jetzt mit euch mit.
Ja.
Das war keine Frage.
Kommt in dem Buch Bitches. Auch vor. Also das ist so, also in einem Kapitel hier trifft sie auf die beiden und erzählt es aus ihrer Perspektive. Es sind viele Stellen in dem Buch, bei denen ich so, ich weiß nicht. Also sie fährt zum Beispiel an einer Stelle mit so einem Trucker mit und merkt dann, dass er hinten, also er hat so einen Schweinetransporter und dann gibt sie den Schweinen Wasser und gleichzeitig steht er im Gebüsch und hat, sagt eigentlich, er muss pinkeln und sie guckt sich dann die Schweine an und gibt denen dann Wasser und dann dreht sie sich um und dann ist es so, ah, ich sehe, dass er gar nicht pinkelt, sondern und dann beschreibt sie es so sehr kindlich naiv, dass er sich eigentlich halt einen auf sie runterholt und im Buch sind dann halt auch die Sachen, die er sagt, so, oh, das ist so geil, oh, das ist so geil, oh, dein kleiner Hintern, bla 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 und ich verstehe, dass das die Realität ist, wenn ein kleines Mädchen, also kleines Mädchen, wie alt ist sie, 14, 15, wenn ein Mädchen, eine junge Jugendliche aus der Psychiatrie ausbricht, auf der Straße übernachtet, dass sie auf solche Menschen treffen wird, dass sie solche Erfahrungen machen wird. I get it. Gleichzeitig ist es, dadurch, dass es durch ihren Blick ist, so sehr
nicht schlimm,
unproblematisch, so fast geschönt, das ist halt so, so ist er halt. So, also mit so einem sehr viel Verständnis für diese Menschen und so ein, ach, so macht er das jetzt halt irgendwie. Also, dass es nie so das Gefühl aufkommt, dass sie in Gefahr ist. Und damit ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, das hat bei mir irgendwie so ein ganz beklemmendes Gefühl ausgelöst. An einer Stelle bricht sie auch, also nimmt so ein Typ sie mit nach Hause und sie ist dann da und kriegt irgendwie neue Klamotten und so. Und dann sieht sie, dass seine Frau irgendwie schwer krank im Bett liegt und flieht dann über das Vordach. Und man ist auch so, das könnte, also so, ist der Dude jetzt böse oder nicht? Also, hä? Naja, das waren so Punkte, wo ich mir dachte, ach, irgendwie hat es so ein beklemmendes Gefühl bei mir hinterlassen, weil ihre Naivität das so indirekt rechtfertigt, was die Menschen tun, hatte ich das Gefühl. Gleichzeitig schreibt Herrndorf einfach so wahnsinnig tolle Sätze stellenweise. Also allein die erste Seite, da müssen wir jetzt vielleicht einfach kurz was draus vorlesen, weil, also, verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Weil das viele Leute denken, dass sie super komplett bescheuert sind, die Verrückten, nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so, aber so fühlt es sich nicht an, jedenfalls nicht von innen, jedenfalls nicht immer. Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und weiß, dass das nicht üblich ist und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken, ob die es gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. Toll, toll. Und dann irgendwie an einer Stelle ist sie auch irgendwie so, ja, Isabel, Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles, dass sie mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück. Toll, einfach toll, 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 toll. Also da sind Hammersätze drin, für die es sich auf jeden Fall lohnt. An manchen Stellen bin ich so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, und dann habe ich mir auch Sand von Anna ausgeliehen. Das ist auch eines der letzten Bücher, die er geschrieben hat, an dem er so lange saß, dass dann für Bilder deiner großen Liebe nicht mehr so viel Zeit war. Und kam da irgendwie gar nicht so wirklich rein, habe es halt als Hörbuch versucht und check da noch gar nicht, was irgendwie die Aussage ist, außer so
Sand.
Indirekte Rassismusreproduktion, aber in einem ankreidenden Kontext, maybe. Mhm. Da bin ich noch nicht sicher, ob ich es weiterlese oder ob ich sage,
okay,
vielleicht mache ich das einfach nicht. Ja, so viel zu Herrndorf.
Ja. Hast du nur eins?
Ich habe noch eins.
Okay.
Dann und über das habe ich sehr viel zu sagen. Oh
Gott, stimmt, das hast du jetzt gerade noch fertig gelesen.
Ich habe es in der letzten halben Stunde, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich es fertig gelesen. Es handelt sich um...
Ich habe nur, du bist im Schlafzimmer gewesen und irgendwann höre ich so, ich weine in meine Tortellini. Du bist einfach am offenen Fenster im Bett gesessen, hast in deine Tortellini geweint und dieses Buch gelesen.
Ja, das war der Modus. Das war der Modus. Ich wollte halt nur schnell fertig lesen. Dann habe ich gesagt, gut, dann lese ich während des Mittagessens. Und dann wurde mir das Herz rausgerissen. Es ist, wie es ist.
Schon nur normal.
Das Buch heißt Chain Gang All-Stars von, ich muss den Namen nochmal kurz, Nana Kwame Adjei-Brenya, glaube ich. Da habe ich es. Doch, Nana Kwame Adjei-Brenya. Mein Gott, bin ich ein Genie.
Okay, Thomas Mann.
Und in Chain Gang All-Stars geht es darum, also es ist eine Dystopie. Mhm. Es ist Amerika.
Es noch dystopischer als jetzt.
Es wirkt alles, also das Buch wurde 2023 geschrieben und es wirkt alles jetzt nicht so, als wäre es so ultra weit in der Zukunft. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwie so Leute Roboter sind oder so. Also es ist schon sehr viel neue Technologie dabei, aber jetzt nichts, was so krass neu ist, dass man sagt, okay, es muss 3400 sein. Und das Justizsystem in Amerika hat ein kleines Upgrade erfahren und der Gefängniskomplex wird noch mal mehr zur Sklaverei gemacht.
Toll!
Und es gibt Leute, die dann halt in Metzgereien arbeiten, also in so Schlachthäusern, auf Ziegenfarmen, also die für Zwangsarbeit verwendet werden. Und das große Programm, mit dem Leute aus dem Gefängniskomplex raus können, mit dem sie die Freiheit wieder erlangen, ist das CAPE-Programm. Und da meldet man sich, um in Gladiatorenkämpfen gegen andere Häftlinge anzutreten und das auf den Tod. Und wenn man gewinnt und das für so 2 Jahre, dann wird man entlassen und ist wieder ein freier Mensch.
Du musst 2 Jahre lang?
Ja, so
einmal. Drei bis fünfmal in der Woche?
Nee. Also es ist ein Kampf die Woche.
Ach so, ja dann.
Ich glaube aber auch nicht für alle. Also schon relativ oft. Du musst relativ oft und relativ lange überleben.
Also
ich
weiß, du musst auch schon so 100 Kämpfe gewinnen.
Ich weiß gerade nicht mal, ob die 2 Jahre für alle ein Requirement sind, aber so wird es beschrieben. Also du musst eine gewisse Anzahl an Kämpfen gewinnen, dass du rauskommst. Also es gibt so verschiedene Level, die du erreichst. Es gibt verschiedene es gibt so eine Währung, die Blood Points heißt, mit der du dir Waffen kaufen kannst, mit der du dir Essen kaufen kannst, etc. So, ich habe das System nicht zu 100% durchstiegen, weil man dann, als ob man 2 Jahre bleiben muss oder nicht, weil manche sind jetzt halt 2 Jahre da und dann kommt so der Tag ihrer Entlassung oder das Match ihrer Entlassung. You know, egal. Auf jeden Fall musst du sehr, sehr viel kämpfen und sehr, sehr viele Menschen umbringen, um dann entlassen zu werden.
Und ist es also for the masses?
Ja, ja.
Okay.
Es ist eine Serie. Chain Gang All Stars ist die Serie. Es gibt, also die.
Achso,
gegen All Stars.
Ja, aber tatsächlich so ein bisschen. Es gibt dann sozusagen die Untucked-Version von Chain Gang All Stars. Ist Link Live.
I love you, dass du weißt, was Untucked ist.
Natürlich weiß ich. Das wusste ich auch schon vor dir.
Ich liebe es trotzdem, definitiv.
Okay. Na gut.
Definitiv attraktiv finden, dass du gay bist.
Okay. Also fast wie Untucked. Link Live, also die. Okay, ich muss kurz dieses Ganze. Es ist ein Komplex, in dem wir uns da befinden. Die KämpferInnen sind in Chains organisiert. Diese Chains sind so ein Zusammenschluss aus, keine Ahnung.
Das sind die Drag Families.
Sozusagen 3 bis 7 Leute ungefähr. Mhm. Und wenn Leute aus deiner Chain sterben, kommen neue dazu.
Mhm.
Und mit denen ziehst du durch die Gegend. Also es ist ein Match und dann hast du so einen Marsch. Und dann läufst du da bis zum nächsten Match. Und dann hast du da das nächste und dann läufst du wieder. Und in dieser Zeit zwischen den Matches, dieser Marsch, wird auch übertragen als Link Live, Chain Link Live. Und da kann man dann halt die einzelnen Leute besser kennenlernen, wie sie miteinander interagieren, blablabla. Die Leute können
so
sich
Sponsorengeschenke und ja, so, über Tribute von Panem?
Geschenke nicht, beziehungsweise doch. Also du kannst, wenn du es clever anstellst, an einer Stelle erwähnt die eine den Namen eines Kissens oder sagt so, ach, es gibt nichts Besseres, als sich in dieses Bett zu mummeln. Und dann kriegt sie halt Sachen von denen. Also es gibt schon irgendwie, aber sie tragen auf ihren Kampfausrüstungen auch Markenlogos und so, also wie beim Fußball.
Jesus.
Und es ist erlaubt, dass man Leute aus seiner eigenen Chain umbringt. Da gewinnt man kein Match, aber du kriegst Blood Points, von denen du dir halt dann Waffen kaufen kannst. Und wenn du dich in dieses Programm einschreibst, also du musst bei klarem Verstand sein, du musst sagen können, ich so und so stimme zu und diesen Vertrag unterschreiben. Und dann kommst du an so ein Glücksrad, das drehst du und das entscheidet, welche Waffe du zu Beginn bekommst. Und du kannst Glück haben und irgendwie einer hat so ein Messer oder so eine Axt oder so bekommen und einer hat halt einen Löffel gekriegt. So. Wenn du mit einem Löffel in den Kampf reingehst, chances are, you're dead.
Ja.
So. Und das ist halt der Preis, auf den man sich einlässt. Die Bedingungen in den Gefängnissen sind aber auch fürchterlich. Also einer hat in so einem Schlachthaus gearbeitet und alle haben so Handfesseln im Handgelenk drin, die man aktivieren kann. Also entweder, dass sie so aneinander gebunden sind und du gefesselt bist, dass sie an so den Anker heißt es, dass man so in der Luft sozusagen gefesselt ist, dass man an seine Bank gefesselt ist, an den Boden, etc. Es gibt aber auch die Option, dass du stumm geschaltet wirst. Und wenn du dann was sagst, also wenn dieses Ding Lautstärke vernimmt, kriegst du einen Elektroschock, der sich gewaschen hat. Und in diesem Schlachthaus, wo der Typ gearbeitet hat am Anfang, warst du dauerhaft auf stumm gestellt. Du durftest nichts sagen. Dauerhaft. Nichts. Dementsprechend irre ist er geworden, weil du den ganzen Tag halt an Fließband stehst und halt Tierleichen zerschneidest. Und er hat dann halt gesehen, dass so ein älterer Mann die Reihe runter kurz vorm Einschlafen ist. Du kannst dich aber wegen diesen Dingern auch nicht bewegen. Also du hast so ein Magnetfeld, in dem du dich bewegst und wenn du drüber hinausgehst, zieht dich dieses Ding wieder zurück. Er will dann diesem Mann Bescheid geben und es funktioniert als nicht. Der Mann neben ihm ist so, hey, ist nicht mein Problem, wenn der Typ einschläft. Und dann.
Aber dann kriegt er halt massiv Strafe, oder?
Ja, der Typ, wenn er dumm läuft, fällt er halt auch in die Säge rein und ist tot. So. Genau, und du kannst aber halt auch nicht sagen, hey, wach auf, weil du halt Stromschläge kriegst. Alles schwierig. Dann gibt es den Influencer. Das ist eine Waffe, die entwickelt wurde von einer, die Perspektive kriegt man dann auch, wo so ein Pfeil sich in deinen Hals bohrt sozusagen und deine Schmerzrezeptoren werden komplett überlastet und dann gleichzeitig wird aber deine Empfindsamkeit gesteigert. Also du erlebst Schmerzen, die schlimmer sind als alles, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Also so starke Schmerzen, sie haben das irgendwie im Labor getestet und an Ratten. Und diese Ratten haben sich danach selber umgebracht, mhm. weil sie diesen Schmerz nie wieder erleben wollten. Mhm. Damit werden die Leute auch gefoltert. Yay. Also es ist wirklich, egal was du machst, es ist schlimm. Mhm. Also dieses Gladiatorenprogramm ist
der einzige
die Rettung im Endeffekt. Ja. Weil du ein halbwegs gutes Leben haben kannst. Wenn, also natürlich kann es sein, dass du sofort stirbst.
Dann bist du halt immerhin tot.
Ja, du musst Menschen umbringen, aber wenn du es relativ weit schaffst, bist du halt ein Star. Die Leute feiern dich.
Ja.
Es gibt Leute, die sich die Haare abrasieren auf dieselbe Art und Weise, die sich tätowieren wie ihre Lieblingsgladiatoren, ihre Lieblingslinks heißt es. Aber halt gleichzeitig dabei zuschauen, wie diese Leute jede Woche dem Tod begegnen im Endeffekt. Es ist, die Idee, diese Welt zu bilden, crazy, wie nah dran es irgendwo schon an der Realität ist. Wild in der Danksagung hinten steht auch, und das ist eine Zahl, die ich nicht im Kopf hatte, dass seit 1973, das ist ja, an dem meine Mutter geboren ist, 168 Menschen in den USA fälschlicherweise zum Tode verurteilt wurden. Mhm. 168 Menschen wurden fälschlicherweise umgebracht. Die erste Todesstrafe war auch ein schwarzer Junge, dem vorgeworfen wurde, dass er zwei weiße Mädchen umgebracht wurde. Er war auch unschuldig. Es wurde 70 Jahre später beschlossen. Da war dieser Typ lange tot. So. Und das als Hintergedanke, es ist auch an vielen Stellen, also zum Aufbau des Buches, es ist aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählt, stellenweise auch nicht chronologisch. Mhm. Also ich bin manchmal nicht mehr mitgekommen, wer jetzt gerade erzählt, wer diese Person ist, in welchem Kontext sie zu den anderen steht, wann genau das passiert ist.
Schwierig.
Das ist stellenweise ein bisschen irritierend, aber man kommt dann irgendwann dahinter, wer ist und wie das zusammenhängt. Mhm. Aber das ist manchmal ein bisschen... Da ist man dann kurz raus. Und manche Perspektiven sind halt auch von AktivistInnen, die gegen dieses System sind. Mhm. Und da merkt man dann schon auch, dass der Autor da seine private Meinung auch eingebaut hat, wo es dann so natürlich sehr, eine Aktivistin redet mit einer Reporterin und erzählt dann halt genau die Sachen, von denen ich mir sehr sicher bin, dass der Autor aus diesen Beweggründen dieses Buch geschrieben hat, so von wegen, die Todesstrafe war schon... Warum?
Insane.
Und jetzt machen wir das. Und also auch wenn das schlimme Menschen sind, auch wenn das VerbrecherInnen sind, so sie haben ein würdevolles Leben verdient. Und nur weil wir dieses Programm jetzt haben, nur weil unsere Gefängnisstrafen so schlimm sind, ist der Gewalt nicht zurückgegangen. Mhm. Und Gewalt trifft, also diese Gefängnisstrafen treffen vor allem halt schwarze Menschen, treffen vor allem marginalisierte Gruppen. Es ist ganz, ganz toll. Es geht auch ganz viel so um Rassismus innerhalb der Gangs. Also es gibt auch halt manche Chains, wo halt Nazis auf Schwarze treffen, weil halt überproportional viele Schwarze in diesem Programm sind.
Ja.
I wonder why. Und da geht es dann ganz viel drum. Es ist so vielschichtig und es werden so viele spannende, wichtige politische Themen aufgemacht. Gleichzeitig hast du aber auch so eine ganz spannende, einfach so Persönlichkeitsentwicklung der Protagonistinnen und auch der Protagonisten. Und verfolgst du, was die machen, wie die sich in diesem System zurechtfinden, wie sie sich positionieren. Es ist ganz toll. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist sehr brutal, auch also heftig, doll stellenweise, aber toll. Ich habe es gern gelesen, weil es spannend ist und gleichzeitig wichtig.
Mhm.
Und so das Gedankenexperiment. Es ist nicht so weit weg. Es ist nicht so weit weg.
Es erinnert mich ein bisschen an dieses eine Jugendbuch, das ich mal gelesen habe, das ja in Amerika, der nicht so fern in Zukunft spielt, wo alle also einen Chip implantiert haben. Und du immer, wenn du in ein öffentliches Gebäude gehst, immer wenn du in die Schule gehst, diesen Chip scannen musst, damit illegale Einwanderungen unterbunden werden. Und da ist auch im Epilog standen, das waren zwei Autorinnen, die auch gesagt haben, so, wir wollten, dass es dystopisch ist.
Und
wir haben das Level an Dystopie ständig anpassen müssen, weil es immer zu nah an der Realität war. Und immer, wenn wir gedacht haben, wir haben uns jetzt das Unmenschlichste ausgedacht, was es irgendwie geht, dann haben die das durchgezogen.
Ja.
Und es ist einfach gruselig.
Ja, ich habe... dann noch so ein kleines, also nur Ausschnitte aus einem Interview mit dem Autor dann geschaut schnell, weil ich einfach nur wissen wollte, wie man den Namen ausspricht vor allem. I'm gonna be honest, ich wollte es nicht butchern. Und in dem Buch geht es sehr viel darum, dass die Argumentation der Leute, die für dieses System sind, halt ist, das sind Vergewaltiger, das sind Mörder. Mhm. Möchtest du, dass die frei herumlaufen? Möchtest du irgendwie, ein Messer ist immer nur so weit von deinem Hals entfernt, ein Vergewaltiger ist immer nur so weit von deinen Kindern entfernt. Möchtest du nicht, dass die in diesem System sind, dass du sicher bist, dass deine Familie sicher ist? Also so, das sind schlechte Menschen, mhm, und die haben das verdient. Und der Autor hat erzählt, dass sein Vater, es ist Criminal Offense Lawyer, mhm, also Attorney, also halt so Verteidigungsanwalt. Ja. Wie heißt es denn, Verteidiger?
Pflichtverteidiger?
Nee, Verteidiger vielleicht, ja, ist einfach das richtige Wort. Also er hat Menschen verteidigt im Gericht und hat dann halt aber auch Fälle übernommen, wo er, ja, MörderInnen verteidigt, mhm, hat. Und dann war der Autor, sein Sohn halt so, okay, mein Papa ist ein schlechter Mensch,
ja,
weil er das tut. Und dann hat sein Vater ihm erklärt, so leicht ist es nicht. Ja. Also es ist nicht so schwarz-weiß. So, und ich glaube, durch seine Erziehung und wie er aufgewachsen ist, ist so sehr viel mit in dieses Buch eingeflossen. Mhm. Ich finde es ganz toll.
Mega interessant.
Die Danksagung ist einfach auch, die ersten 5 Seiten sind nur danke an die Organisation, danke an die Stiftung, danke an die, also so ganz viele Resources, die er,
ja,
genutzt hat, um sich auch wirklich nochmal mit diesem System, mit dem aktuellen System in Amerika auseinanderzusetzen, ja, dass das da eingeflossen ist. Also man merkt, dass es ein gut recherchiertes Buch ist, aber es war nicht so ein Mark-Uwe Kling-Views-Ding,
mhm,
also stellenweise, aber nicht so doll wie bei Views. So, ich habe das jetzt recherchiert und ich muss euch beweisen, wie viel ich weiß.
Mhm.
Also natürlich hat es dann an 2 Stellen so ein bisschen doll so ein, okay, der Autor hält jetzt eine politische Rede in seinem Buch.
Ja.
Aber an Stellen, wo es auch gepasst hat, und es waren Maßen, okay, würde ich sagen. Ja, und das Ende ist crazy. Crazy.
Ich bin gespannt. Ich glaube, ich möchte es erlesen.
Wirklich, aber einfach crazy. Gell? Ja. Aber ich habe es auch noch, glaube ich, 10 Tage. Also, wenn du fix bist.
Ich muss jetzt den 3. Teil von Blackbird Academy lesen.
Kannst nichts machen. Kannst nichts machen.
Steckt man nicht drin.
Ja. Also, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, ich könnte stundenlang über dieses Buch reden. Tatsächlich einfach. weil einfach krass viel drin steckt. Und ich glaube, das ist auch so eins, wo man in, keine Ahnung, 3 Wochen nochmal drauf guckt und wieder neue Sachen mitnimmt.
Ja.
Ja, und so, das Buch schafft es sehr gut, wenn ich das noch, mir sind sehr viele Sachen beim Lesen aufgefallen, also da muss ich unbedingt drüber reden, soll ich die Hälfte wieder vergessen, aber das Buch geht darauf ein, was diese Menschen gemacht haben, um ins Gefängnis zu kommen, um, mhm, diese Strafe verdient zu haben, in Anführungszeichen, und es ist sehr durchmischt, also eine Person sagt, ich gehe aber davon aus, dass es stimmt, dass sie unschuldig verurteilt wurde, fälschlich, also, mhm, dass sie unschuldig ist, die Protagonistin, die wir gerne haben, die wir lieben lernen, hat ihre Freundin umgebracht, also, mhm, ein Femizid in der eigenen Beziehung.
Mhm.
Und trotzdem verspürt man irgendwie Sympathie für sie. Also so ein, ich würde sagen, es ist ein sehr, dem Buch ist dieser sehr schmale Grat zwischen, ich zeige, dass das tatsächlich Menschen sind, die schlimme Dinge getan haben.
Aber sie sind trotzdem
Menschlich. Sie sind trotzdem menschlich und sie verdienen Würde und sie verdienen, ja, dass man, ja, dass man sich ihnen das Beste gibt, also dass man, Beste, aber so Benefit of the Doubt, dass man sagt,
ja,
wir möchten euch wieder in diese Gesellschaft reintegrieren.
Ja.
Wir möchten
und es
euch ist, die Chance geben.
Es ist ja ganz oft nicht, also ich finde, so was hast du getan oder warum hast du das getan, ist vielleicht manchmal die falsche Frage.
Ja.
Die Frage ist, was hat die dazu getrieben?
Ja.
In deinem ganzen Leben vorher,
ja,
dass du eine Person wirst, die sowas macht.
Ja. Und ich glaube, also so bei manchen, bei der Protagonistin wird das jetzt nicht so eingeordnet, dass sie da durch die Zwänge der Gesellschaft, sie war einfach eifersüchtig und hat, ja, ihre Frau umgebracht, ihre Freundin. Natürlich ist es sicher vielschichtiger als das, ja, ja, aber da ist wirklich so, da wird keine Ausrede gesucht. Eine andere ist auch, also man wird so gebrandet mit den Buchstaben seines, mhm, Verbrechens, also M für Mord, A für Arson, also halt Feuer, R für Rape,
mhm,
und sie hat halt auch ein M, aber hat halt ihren Vergewaltiger umgebracht.
Mhm.
So, wo man sich, ja, dann auch denkt,
nicht das Gleiche.
Nicht das Gleiche. Ja. So, ja, also mega, mega spannend, ganz tolle Charaktere, wirklich ganz, ganz, ja, tolle Charaktere. Das Einzige, was ich sagen würde, sorry, hab's gleich. Ich habe wirklich viel, viel Gesprächsbedarf. Lies es und dann reden wir in der nächsten Folge nochmal drüber.
Okay.
ich habe einen ganz kurzen Teil als Hörbuch gehört, weil ich da gerade gekocht habe heute. Den Rest habe ich in der deutschen Übersetzung gelesen. Im Englischen, also mir ist es im Deutschen manchmal schwer gefallen, und es ist auch meine Prägung und I get it, mir die Protagonistinnen als schwarz vorzustellen, weil ich instinktiv mir sie einfach, also als weiße Frauen vorgestellt habe. Es ist aber wichtig, dass es schwarze Frauen sind.
Ja.
Und im Hörbuch, das ich auf Englisch gehört habe, war es deutlich leichter. Ich glaube einerseits, weil ich mir relativ sicher bin, dass eine schwarze Frau sie gesprochen hat, weil die Sprache ist unterschiedlich. Die Sprache ist unterschiedlich. Von der Art und Weise, aber auch von, ja, von den Wörtern, die verwendet werden. Und das Buch wurde von einem weißen Mann übersetzt. Und da bin ich so...
Da werde ich schon wieder sauer.
Und da, also ich kann mir vorstellen, dass da halt Sachen verloren gegangen sind, ehrlich gesagt.
Die er einfach nicht weiß, weil warum soll er das wissen?
Voll. Ja. Und wo es auch nicht okay gewesen wäre, wenn er es gemacht hätte. Ja. Also so dieser ganze Diskurs, so dass die queere Community so sehr viel dieser AAVE, also African American Vernacular Expressions oder so, ist glaube ich der, also so Black Slang übernimmt, da hat nichts einfach, hat es mich doll dran erinnert. Ja. Weil es mir beim Lesen einfach so schwer gefallen ist. Und ich glaube, also ich habe keine Ahnung, ob es anders gewesen wäre, wenn ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau das Buch übersetzt hätte. We don't know. Aber das fand ich ganz spannend beim Hören, weil es mir da irgendwie deutlich leichter gefallen ist. Auch einfach durch die Art und Weise, wie Dinge gesprochen wurden.
Ja.
Also vielleicht lest ihr es im Original und berichtet, wie es euch damit ging. Tolles Buch. Wirklich tolles, tolles Buch.
Findest.
Tolles, tolles Buch.
Okay.
Ja, wichtig. Wichtig und richtig.
So.
Kommen wir zum nächsten wichtig, richtigen und tollen Buch, dem Community-Buch.
Wir haben als Community-Buch gelesen Das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado.
Machado.
Und immer der Disclaimer, wie immer, wir werden das besprechen mit Spoilern. Wie immer der Disclaimer an der Stelle, wenn ihr die Spoiler nicht hören wollt, dann schaltet jetzt ab, dann hören wir uns in 2 Wochen zu einer Special-Themenfolge zu meinem Geburtstag.
Happy birthday to you.
Und das nächste
Community-Buch ist Umlaufbahn oder Orbital von Samantha Harvey. Yes. Auch das wurde sehr viel gehypt. Es war, glaube ich, auf der Liste für irgendeinen Preis. Für irgendeinen Preis war es nominiert.
Safe. Das lesen wir im nächsten Monat. Entweder bis dahin oder bis jetzt gleich.
Jetzt ist gleich.
Ich fand es ganz toll.
Ich fand es auch großartig.
Es geht, um das vergisst man nämlich immer, die Leute reinzuholen, die es nicht gelesen haben und trotzdem sie spoilern lassen wollen.
Ja.
Es geht um eine queere Beziehung zwischen 2 Frauen und es geht vor allem um das Haus, in dem diese Beziehung stattfindet. Also es ist dieses Traumhaus, wo quasi das Girlfriend wohnt und wo die Protagonistin immer wieder hinfährt, um da mit ihr zu sein. Und es ist wahnsinnig spannend aufgebaut, weil die Kapitel immer heißen, das Traumhaus als XY. Es ist hinten eher Auflistung drin.
Vorne auch, oder?
Na, hinten im Klappen, in der Klappe.
Ah ja. Als Vorspiel, als Schelmenroman, als erregendes Moment, als Gedächtnispalast, als lesbischer Kultklassiker, als berühmte letzte Worte und das ist noch nicht mal alles.
Ja. Also. Und so in dem Stil ist dann das jeweilige Kapitel immer.
Ja.
Und das finde ich ganz, 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 ganz spannend. Ja. Und es passiert, es ist eher psychische Gewalt als körperliche Gewalt.
Stellenweise auch körperlich, aber es ist vor allem, ich würde sagen, der schleichende Prozess, bis es dann zu physischer Gewalt kommt, ist vor allem emotional, psychisch.
Also es ist vor allem, keine Ahnung, die Frau telefoniert und sie so, wen fickst du?
Ja.
Wen fickst du? Unglaublich stark erzählt, unglaublich verschieden geschrieben, die einzelnen Kapitel.
Allein die Tatsache, und das finde ich, das da, boah, dass sie du,
immer
mit du, aber ihr altes Ich anspricht. Ja. Und es ist autobiografisch inspiriert, das muss man dazu sagen. Die Protagonistin heißt auch Carmen, wie die Autorin. Und sie spricht immer, sie sagt auch nicht Carmen. Carmen ist jetzt und das Du ist das Vergangenheits-Ich.
Ja.
Auch die Traumfrau, die Freundin, hat keinen Namen.
Ja.
Es gibt, glaube ich, generell nur wenige Charaktere, die Namen bekommen.
Val hat einen Namen.
So 3, 2 Leute, aber das sind auch alles Leute, die jetzt noch im aktuellen Leben eine Rolle spielen.
Weil das Traumhaus als Plot-Twist, dass die Protagonistin dann einfach mit der Ex-Freundin von der Frau aus dem Traumhaus zusammenkommt.
ganz toll.
Und die dann heiratet.
Und die happy sind.
Toll.
Ja.
Weil sie so bonden über das.
Ja.
Was
und gar nicht mal nur das, auch einfach generell.
Ja.
Und ich finde, also, das ist ja auch so sweet. Also, ganz zu Beginn ist das ja eine sehr glückliche Beziehung. Und sie ist ja sehr verliebt und fühlt sich auch geliebt.
Ja.
Sie
sagen am Anfang ja also Dreierkonstellation.
Genau, da ist nämlich die Frau aus dem Traumhaus eben noch mit dann der späteren Ehefrau zusammen. Und die Autorin oder die Erzählerin sagt ja auch so, ach, irgendwie wünscht sie sich auch ein bisschen, vielleicht können wir noch zu dritt
ja
so eine kleine queere, lesbische Community sein. Liebes kleines Liebespaar, dass sie dann am Ende halt
Liebes-Triplet.
Also so diese, der Beginn macht es, glaube ich, so herzzerreißend, weil man ja alles mitbekommt und man weiß, wie es enden wird, weil man sich mit dem Konzept des Buches und der Prämisse des Buches auseinandergesetzt hat. Ja, und ich finde, gleichzeitig schafft die Autorin, dass man nicht die ganze Zeit denkt, ah, wieso bist du nicht gegangen? Weil sie geht sehr explizit darauf ein.
Man checkt, warum.
Und sagt so, du wirst es dich jetzt fragen, aber so leicht ist es nicht.
Ja.
So funktioniert es nicht.
Na, ich finde es spannend, dass eben quasi zum Schluss sie die Frau aus dem Traumhaus von der Protagonistin trennt.
Ja.
Und die ist am Boden zerstört.
Ja.
Und dann hasst sie sich selber, weil sie so am Boden zerstört ist, obwohl es besser ist jetzt eigentlich.
Ja. Und sie hat auch, glaube ich, so einen kleinen Moment, wo sie erleichtert ist in dem Moment, in dem sie es sagt. Und dann ist sie trotzdem einfach traurig.
Ja.
Und vielleicht auch, weil sie es selber nicht geschafft hat.
Ja.
Also ich glaube, es ist so ein ganz großer Misch aus Gefühlen, auch wie so sehr viel darauf eingegangen wird, dass sie sich ihren Freundinnen nicht anvertraut hat.
Ja.
Dass sie immer gesagt hat,
nee. Weil es einfach nicht so einfach ist.
Das so, weil sie halt auch Angst davor hatte, dass Leute checken, was da abgeht.
Ja.
Und man, also das, sie fand es ja auch peinlich. Sie ist so, das, ach, nee.
So. Und sie ist ja nicht so die ganze Zeit.
Ja.
Sie ist ja nicht immer so.
Und man möchte ja auch nicht, dass die Freunde sauer sind auf die Person, die man liebt.
Ja.
Ach, wirklich ganz toll. Auch die ganzen Exkurse, die dann drin stehen über so die,
wie wenig queere Gewalt, vor allem unter Frauen.
Ja, und wie wichtig sie deswegen das Buch fand, weil sie eben nichts zu dem Thema hatte, weil sie nichts gefunden hat, weil sie keine Geschichten in der Art und Weise kannte.
Weil es immer Männer sind, die Frauen töten.
Ja, und es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied und das verstehe ich komplett, wenn man sagt, okay, eine gewalttätige Beziehung mit einem Mann, ja, aber das ist ja nicht so. Ich bin ja in einer queeren Beziehung, das ist ja anders. Das
kann mir nicht passieren.
Das ist ja anders. Aber dass es eben auch da passiert und dass es auch wichtig ist, darüber zu reden, ohne dass das dann zu einer Dämonisierung von queeren Menschen führt.
Ja.
Wo sie ja auch drauf eingeht und sagt, so, dass sie so Schuldgefühle hat, dass sie jetzt die ganze queere Rechte-Bewegung nach hinten versetzt, weil sie jetzt gesagt hat, oh, queere Menschen sind übrigens auch nur Menschen und manchmal machen Menschen schlimme Dinge.
Ja.
So, dass man nicht perfekt sein muss, um akzeptiert zu werden, sondern dass queere Menschen auch halt menschlich sind.
Ja.
Und dass wir an dem Punkt noch nicht sind.
Voll. Voll. Mir waren die Exkurse, waren mir ganz manchmal, was mir dann zu Sachbuch. Das bin aber, that's just me. Was mich wahnsinnig gemacht hat, im positivsten Sinne, ist dieses Kapitel, das wie diese Du entscheidest selbst Romane geschrieben ist.
Toll.
Weil du dann.
Toll. Choose your own adventure. Toll.
Weil ich da einfach, ich habe da chronologisch einfach drüber gelesen.
Ich auch, aber ich fand's gut.
Ja, ich lieb's.
Weil sie ging dann auch darauf ein.
Ja, das würde ich gerade sagen. Dann ist sie manchmal so, du sollst jetzt auf diese Seite gar nicht sein. Keine Entscheidungsmöglichkeit, die ich dir gegeben habe, bringt dich auf diese Seite. Du bist anscheinend schlauer als ich.
Ja, oder so, ich verstehe, dass du was anderes machen wolltest.
Ja.
Oder dann irgendwie so, ich sag ihr, was ich davon halte und mache mit ihr Schluss. Und dann blätterst du auf die Seite und es ist so, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das eine Option ist.
Als ob.
Toll.
Uff.
Aber allein auf die
Idee. Die zwei Sachen hintereinander.
Aber allein auf die Idee zu kommen, so ein Kapitel da reinzuschreiben und so zu zeigen,
so geil.
Du würdest es genauso tun.
Ich habe die Überschrift auch nicht raus. So, oh, du Geile.
Ja.
Du Geile. Es wirklich.
Ist, toll. Also auf einem handwerklichen Level.
Ja.
Einfach wahnsinnig gut geschrieben. Es liest sich so schnell, es liest sich so leicht.
Die Kapitel sind wahnsinnig kurz, manchmal halbe Seite nur.
Trotz der Schwere der Themen
Ja.
kann man richtig gut durchfliegen. Man will auch einfach
Ja.
Erzähl mir mehr.
Unterwegs dabei gehabt und Laura war so, ah, das habe ich schon die ganze Zeit angeschaut, soll ich das lesen? Und dann habe ich so ein bisschen probiert zu erklären, um was geht und warum ich es so cool finde. Und dann war ich so, lies einfach.
Ja.
Lies einfach ein Kapitel irgendwo, ja, random aus dem Buch. Ja. Und sie war so, ja, okay, gut. Ich muss lesen.
Ja.
Es hilft nicht. Also es ist wirklich, also handwerklich, ich habe in mein Lesejournal geschrieben, sowas habe ich noch nie gelesen und zwar auf allen Ebenen. Sowas habe ich handwerklich noch nicht gelesen,
ja,
sowas habe ich thematisch noch nicht gelesen.
Ja.
In der Form.
Ja, wo ich sagen würde, handwerklich, was in dieselbe Richtung geht, was ich aber auch so geil fand, das hast du nur nicht gelesen, wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Ganz anderes Thema, auch ganz anderes Level von so Abstrahiertheit. Mhm. Aber da waren auch in den Kapiteln, also da war zum Beispiel ein Kapitel, das so 7-mal exakt dieselbe kurze Sequenz erzählt wurde, aber immer anders.
Mhm.
Einmal als Polizeibericht, einmal so ganz großer Fokus auf Längenmaße, einmal ohne jegliche Adjektive, einmal als Märchen, einmal also so
mhm,
dieselbe Szene immer wieder. Man hat auch doll gemerkt, die Person hat kreatives Schreiben studiert und das sind sowieso Schreibübungen.
Ja. Aber ich finde, das wirkt nicht, es wird nicht so überintellektualisiert.
Nee, das ist, wir wissen, wir könnten fallen ja, ja, schon auch, aber so dieses Spielen mit Sprache.
Toll.
Und Inhalte oder Geschichten erzählen auf eine ganz, ja, auf so eine ganz spannende Art und Weise, so eine sehr kreative, so überhaupt, also so die Rahmen, was ein Buch zu sein hat, zu brechen.
Ja.
Und zu sagen, nee, dieses Buch wird jetzt kurz zum Choose Your Own Adventure Buch, weil es wichtig für den Plot ist und weil
Du hast keine Wahl.
Ja,
und weil es ist egal, was du machst, der Ausgang ist immer gleich.
Voll. Und ich transportiere eine Aussage damit, dass ich jetzt dieses Stilmittel verwende.
Toll.
Loved it.
Ja. Wirklich, ich bin bin tief beeindruckt.
Ja, ich bin auch sehr happy. Wir haben, ich weiß, dir wahrscheinlich auch ganz viele Leute geschrieben, dass sie das Buch schon gelesen hatten, bevor wir es als Community-Buch ausgerufen haben.
Und alle Gefühle.
Und gesagt haben, sie fanden es ganz toll, dass Leute es jetzt gelesen haben und es ganz super fanden. Ja, super wichtig, super tolles Buch. Und wir haben noch, das habe ich dir zum allerersten Geburtstag, den wir gemeinsam als Paar verbracht haben, dein allererster Geburtstag. Du wurdest eins und wir waren gemeinsam dann, nein.
Ja, ich wurde eins und du warst noch nicht auf der Welt.
Dein erster, den ersten Geburtstag von dir, den wir gemeinsam gefeiert haben. So, habe ich dir, sorry, das war laut.
Lena hat mich einmal so auf den Arm geschlagen.
Liebevoll
auf den Arm geschlagen. Ich habe gesagt, aua, und sie hat gesagt, Entschuldigung, das war laut.
Naja, anyhow. da habe ich nämlich, weil du ja Phoebe Bridgers Fan bist,
massiv,
auf irgendeiner Seite gesehen, dass das Lieblingsbuch von Phoebe Bridgers, Her Body. Ich kann heute kein Englisch. Her Body and Other Stories ist. Dann habe ich dir das geschenkt.
Ja.
Du hast es noch nicht ein einziges Mal angeguckt. That's okay, es sind Kurzgeschichten. I get it, du magst keine Kurzgeschichten. Aber es ist von derselben Autorin.
Ja, jetzt bin ich angefixt.
Und jetzt lese ich es vielleicht einfach und sage, Edgy Belch, meins jetzt. Es ist verjährt. Das Geschenk ist verjährt. Wenn man es 3 Jahre nicht anguckt, dann lese ich es halt.
Es sind aber noch nicht 3 Jahre. Erst wenn ich Geburtstag habe.
Als ob du das jetzt in den nächsten 2,5 Wochen liest.
I could though.
Challenge ausgerufen.
So, wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Bis dahin, schwul bleiben.
Jetzt happy, besonders.
Happy Pride.
Es ist ich habe jetzt eine Wimper im Auge natürlich. Aber jetzt
deswegen besonders. Deswegen hören wir ja jetzt auf.
Jetzt besonders ist es ein Skandal, wenn man nicht schwul ist.
Tschüssi.